Ja, es wird geheiratet, nach wie vor. Ich habe letzten Sonntag ja bei Adam und Eva angefangen und es ist so, dort so schön und so gut und so richtig, alles funktioniert. Und irgendwie im Laufe der Jahrhunderte ist etwas dazwischen gekommen, dass das nicht mehr gleich gut funktioniert. Und ich möchte mit euch so ein bisschen über das nachdenken, wenn es plötzlich kracht, wenn es zerreißt, wenn es schwierig wird. Wie gesagt, geheiratet wird nach wie vor. Ich habe einmal so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Ehepaar 250 Stunden in die Planung von ihrer Hochzeit investieren. Das ist so ein Durchschnittswert. Das Ehepaar, das wir nächsten Sonntag da haben für den Talk, die haben in Venedig geheiratet und die haben sogar ein Event oder Hochzeits-Event-Planerin angestellt, die ihre Hochzeit dann gestaltet hat, dass sie in Venedig auch so richtig kracht und tätscht. Kostet auch wahnsinnig viel Geld. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, wie viel das ihr dort mal für eure Hochzeit aufgeworfen habt. Man kann das sehr günstig machen. In der Regel sind sie so im Durchschnitt 30.000 Franken. Und ich denke mir immer, also für das Geld würde ich mir ein Auto kaufen. Also Katharina und ich, wir haben günstiger geheiratet. Vom Preis hängt das offensichtlich nicht ab. Gegen oben ist es offen und gegen unten kommt es halt einfach darauf an, möchte jetzt Brut tatsächlich ein neues Hochzeitskleid? Das ist ja eigentlich ein Wahnwitz, wenn man sich das überlegt. Oder? Man kauft das Kleid und legt es einmal an. Stellt euch mal vor, ihr Mann, ihr kauft ein Auto und fahrt einmal damit um, was eure Frauen würden sagen. Aber man kann es nicht vergleichen, ich weiss. Ich bin völlig nicht der Romantiker. Oder auch, man kann zum Beispiel Freunde anbaggern und sagen, hey, würdet ihr mir vielleicht, wenn man in einem Verein ist oder so in einer Kleingruppe bei uns, würdet ihr ein Apero für uns machen? Da kann man enorm Geld sparen. Auch wenn man zum Beispiel unsere Räume nutzt, oder? Als Mitglied sind die ja gratis, wenn ihr unsere Räume nutzt, anstatt irgendwo sonst. Aber ich habe gemerkt, was wirklich kostentreibend ist bei den Hochzeiten, ist eigentlich das, was äußerlich alles muss stimmen. Ich war mal an einer Trauung, da haben sie eine Kutschenfahrt geplant, also von der Kirche weg. Und sie wollten Tauben fliegen lassen. Das ist schön, oder? So. Das einzige Problem war, dass es zwar Mai war, aber es hat da im Unterland geschneit wie blöd. Die Kutsche konnte nicht fahren und die Tauben konnten nicht fliegen. Ja, das Hochzeit ist nicht so berauschend gewesen für die Braut, wenn ich das später erfahren habe. Einfach weil ihre Vorstellungen sich nicht erfüllt haben. Und es ist manchmal noch interessant, oder, wie viel Äußeres das dann unser Inneres auch mitprägt. Oder wir denken, es sind alles Äußerlichkeiten, aber wenn man genau anschaut, bei den Hochzeiten sind meistens die Äußerlichkeiten wichtiger als der Inhalt. Ich könnte euch fragen, sagen wir mal vor allem die Frauen, was für ein Kleid ihr angehabt oder was für ein Kleid, für einen Anzug euer Mann angehabt hat. Ich bin überzeugt, mehr würden das noch wissen, als was, über was der Pastor predigt hat bei der Hochzeit. Aber nur mal so, ist einfach eine Vermutung, oder? Wenn ich so mit den Leuten rede, merke ich das manchmal, oder? Dass da ein bisschen ungewichtigt ist. Aber gehen wir eins weiter, es wird auch nach wie vor geschieden. Wenn geheiratet wird, wird geschieden. Wenn weniger geheiratet wird, wird weniger geschieden. Aber es wird immer noch viel geschieden, nämlich 41% der Ehen. Also irgendwie funktioniert das Teil Ehe nicht mehr so toll, wie es auch schon funktioniert hat. Und dann tut das Statistische Amt von der Schweiz tut da immer herausfinden, wie viele Kinder das jedes Jahr betroffen sind davon. Vermutlich darum, weil das einen Einfluss auf die Kinder hat. Oder? Das ist jetzt nicht etwas, das irgendwie Kirche rausgegeben hat, sondern das Bundesamt für Statistik schaut, wie viele Scheidungskinder gibt es. Das Krasseste, was ich schon jemals gehört habe, war so eine Dokumentation über Scheidungskinder. Und da hat eins von diesen Kindern, wo es gefragt wurde, was später mal werden will, hat gesagt, ich möchte mal scheiden später. Und ich dachte, das ist jetzt krass. So normal, dass es einfach nicht geht. So normal, dass es zerbricht. Es prägt unsere Kinder immer. Alles, was wir tun, alles, was wir machen. Ich wollte schauen, was passiert eigentlich dazwischen. Ich möchte mit euch schauen, was ist Dehe. Ich möchte schauen, was Dehe kostet. Und im letzten Schritt eine gute Entscheidung, euch dazu motivieren, eine gute Entscheidung zu treffen. Ich habe vor vielen Jahren mal so eine E-Formel gefunden. Die sieht so aus. Und ich habe zuerst überlegt, ob ich den Christian fragen soll, was sie bedeutet, weil er ja unser Mathematikgenie ist. Ich muss ehrlich sagen, es ist für mich so kompliziert, ich versuche nicht einmal, das zu verstehen. Also ich denke nicht einmal darüber nach, was es könnte sein. Es ist einfach krass. Jetzt der Mathematiker, der die Formel herausgefunden hat, hat gesagt, wenn ich eine Viertelstunde lang Mann und Frau zusammen beobachte, wie sie über Themen reden, dann kann ich anhand dieser Formel mit grosser Wahrscheinlichkeit, nämlich von 100 Paar bis 94, voraussagen, ob ihre Ehe gelingt oder nicht. Und er hat das begründet, warum das so ist. Er hat gesagt, in einer intakten Beziehung spiegelt der Partner bis zu einem gewissen Grad die Emotionen seiner Liebsten. Auch wenn beide sich anschreien, wenn die Frau doch lacht, während der Mann zetert oder umgekehrt, droht der Bruch. Wenn man das runterbrechen will auf ein Wort, müssen wir sagen, Gemeinschaft. Gemeinschaftlich streiten, gemeinschaftlich versöhnen, gemeinschaftlich lachen, gemeinschaftlich brüllen. Wenn es parallel läuft, wenn man miteinander unterwegs ist, dann ist man unterwegs miteinander. Und wenn es so auseinandergeht, dann hat man sich irgendwie schon voneinander verabschiedet. Wenn man die Emotionen nicht mehr teilen kann, dann hat man sich innerlich verabschiedet. Dann denkt man, ja komm, rett du nur. Oder vielleicht ein bisschen so wie da auf dem Bild. Schatz, komm, geh nörgeln, ruft die Frau. Der Mann sagt, das Essen ist fertig. Denkt, das Essen ist fertig. Kommunikation. Ich habe es vorher, als Jürgen mich gefragt hat, gesagt, Kommunikation ist eines von diesen zentralen Themen in der Ehe. Wenn man nicht mehr schwätzt miteinander oder wenn das Schwätzen nicht mehr funktioniert, dann ist es schwierig. Auch wenn man dann in eine Situation kommt, wo man sehr konträre Meinungen hat und man kann die Konflikte nicht auf eine gute Art lösen, ohne einander massiv zu verletzen, dann wird das schwierig. Und spannend ist, das ist überhaupt nicht neu. Das ist jetzt nicht so, dass das plötzlich zack in unserem Zeitalter aufgebrochen ist und Menschen plötzlich ganz anders sind als früher. Ich würde mal sagen, früher haben sie vielleicht einfach weniger Möglichkeiten gehabt, um davon zu laufen, wenn sie wollen. Die Pharisäer, das sind die richtig frommen, guten, gläubigen Leute von der damaligen Zeit, die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, ist es einem Mann erlaubt, aus einem beliebigen Grund, wegen irgendetwas, seine Frau zu entlassen? Also ist es erlaubt, seiner Frau zu sagen, gang. Und offensichtlich ist das damals ein Problem gewesen. Und darum sage ich, es ist nicht neu. Es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich schwierig geworden ist mit zwischen Mann und Frau. Wenn man genau anschaut, dann sind wir so derweg unterschiedlich, dass es eigentlich nur schwierig kann sein, wenn es nicht zu einem Miteinander und zu einem Ergänzen kommt. Weil man wirklich total unterschiedlich tickt, unterschiedlich empfindet. Es gibt so viele Momente, wo meine Frau sagt, das kannst du nicht machen. Ich denke, ja, warum nicht? Also irgendwie etwas anlegen oder irgendwie etwas sagen oder irgendwie sonst, das kannst du nicht machen. Und meistens höre ich jetzt auf sie, oder? Weil ich weiss, sie hat einfach das bessere Gespür für so Sachen. Sie weiss besser, was man kann und was man nicht kann. Jesus gibt die Antwort und sagt, leset doch einmal in der Schrift. Oder habt ihr das nicht gelesen? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann wird seine Eltern verlassen, um sich für immer mit seiner Frau zu verbinden. Beide werden sie also eins sein und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was aber Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen. Ich sehe dort 1. Mose 2, 24, die Stelle, wo ich letzten Sonntag predigt habe. Auf das greift Jesus zurück und sagt, am Anfang ist es so gewesen. Und am Anfang ist eigentlich alles gelaufen, am Anfang hat es eigentlich funktioniert. Am Anfang hat Gott das irgendwie gemacht, dass es geht. Aber jetzt geht es offensichtlich nicht mehr. Und zwar geht es nicht mehr, weil es irgendwie schwierig ist. man möchte nicht sich aufeinander einlassen. Was steht da eigentlich? Ich habe noch ein paar Sachen markiert, damit man es besser sieht. Für mich sind das so die Grundzüge von einer Ehe. Man verlässt, man verbindet, man wird eins. Verlassen heisst, ich sage zu meinen Eltern Tschüss. Ihr habt nicht mehr das Recht, in mein Leben einzuschwätzen, wie ich es bis anhin kann. Ich habe jetzt meine Katharina und wenn wir Sachen zu besprechen haben, machen wir zwei das. Das heisst verlassen. Ein Mann wird Vater und irgendwie ist das, glaube ich, ein Mannenproblem. Ich weiss gar nicht, kennt ihr die Werbung? Habt ihr die schon mal gesehen? Ich glaube, es ist Vic Made in Night. Kennt ihr die? Jetzt hat es eine neue, aber die Eltern, eines vorher war, der Mann liegt todkrank, wie nur Männer können todkrank im Bett liegen mit Grippe. Und er hat das Gefühl, er stirbt jetzt dann bald. Im Neuen tut er sich dann von den Kindern verabschieden, aber den meine ich nicht. Und dann sagt er zu seiner Frau, lüt doch bitte meiner Mutter an. Und sie kommt mit Vic Made in Night und alles ist gut. Ja, man lügt nicht mehr die Mutter an, wenn man krank ist, sondern die Frau schaut. Es ist auch so, dass die Frau nicht gleich kocht, wie die Mutter gekocht hat, aber die Frau macht es richtig. Ja, das ist eine Entscheidung. Es ist auch so, dass der Mann nicht so ein toller Hecht ist, wie der Vater war, aber es ist der Mann, den man jetzt gewählt hat. Und mit dem bleibt man zusammen. Das heisst verlassen. Nicht mehr zurückschauen, in welcher Beziehung bin ich gewesen. Nicht mehr die Sachen mit den Eltern besprechen, sondern die Sachen mit dem Partner besprechen. Das heisst verlassen. Und dann verbinden. Man kommt ein neues Gegenüber über, man kommt ein neues Du über, wo man anspricht. Wenn es irgendwelche Fragen vom Leben zu besprechen gibt, dann bespricht man es mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Und man wird eins, darüber haben wir uns letzten Sonntag schon kurz austauscht, man wird eine Einheit, die erste Einheit, die es überhaupt gibt im Leben. Die tiefste und erste Beziehung, das nächste Du, ist immer dein Partner, deine Partnerin. Das ist gar nicht so einfach. Wir wollen mal euer Leben anschauen und vielleicht zurückerinnern, wie ihr das früher gemacht habt. Dann habt ihr früher einfach entscheiden können, was ihr wollt. Ihr könnt euren Umgang prägen, ihr könnt eure Freunde auslesen, ihr könnt eure Konflikte so lösen, wie ihr wollt. Also zum Beispiel gibt es Konfliktlösungsmodelle, dass man einfach davonläuft, wenn einem etwas nicht passt. Oder dass man reinschlägt, oder dass man täubelt, dass man 5 Stunden lang oder 5 Tage lang schweigt. Oder dass man redet, bis das Problem gelöst ist. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle, wie man mit Konflikt umgeht. Und jeder hat seinen eigenen Rahmen. Kindererziehung, da haben wir nicht nur unseren eigenen Rahmen, sondern unser eigener Rahmen ist eigentlich geprägt von dem, was uns unsere Eltern mitgegeben haben. Entweder finden wir das ganz toll, wie uns unsere Eltern erzogen haben, und dann machen wir es gleich. Oder wir finden es ganz völlig daneben, und dann machen wir gerade das Gegenteil, und es ist auch nicht viel besser. Tagesablauf, aufstehen, ins Bett gehen. Früher ist man einfach aufgestanden, wenn man wollte. Man hat zum Morgen gegessen oder nicht. Und jeder hat gemacht, gerade wie er wollte. Ferien, ein wunderschönes Beispiel. Ich habe mal ein Paar gehabt bei uns, bei mir am Tisch. Und wir haben über Ehe geredet und über Ehevorbereitung. Sie wollten heiraten. Und ich habe sie gefragt, wie sehen eure Traumferien aus? Und die Frau hat sofort gesagt, ich liege am Swimmingpool, höre im Hintergrund das Meer rauschen und ein Diener bringt mir ein Servierboy bringt mir meine Drinks und ich habe ein Buch in der Hand und die Sonne scheint mich warm an und ich werde braun und lese ein Buch. Und alles ist gut. Und mein Mann liegt daneben. Der Mann hat gesagt, also mein Traum ist, wir gehen auf Alaska. Mindestens ein halbes Jahr, aber lieber eigentlich ein Jahr. Und leben in einer Blockhütte. Völlig urchig, völlig mit Jagen und so, richtig? Und ich dachte, das ist jetzt noch recht weit auseinander. Und sie haben es ja tatsächlich nicht geschafft, zusammen zu bleiben. Sie sind Dann später haben sie sich getrennt. Sie haben einfach ihre Zukunftsvorstellungen, ihre Ideen, wie die Welt soll aussehen, die Zukunft, sind so weit auseinander gewesen. So mit Ferien ist überhaupt lustig, oder? Da sind wir in Spanien am Strand gewesen, meine Frau und ich, wir haben da totale Einigkeit, wie wir das machen, oder? Wir laufen an den Strand runter, haben ein paar Dosen schon an, gumpen ins Wasser rein, hocken dann ein bisschen aufs Tüchlein, lassen uns trocknen, wenn ich müde bin, darf ich noch ein bisschen schlafen. Meine Frau schaut ein bisschen umeinander. Und dann gehen wir wieder heim. Und dann laufen wir irgendwie ein bisschen, oder wir laufen dann am Strand entlang, so weit wie wir mögen, auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Dann bin ich so in dem Modus, oder, wo ich gerade so ein bisschen halb schlafe, und dann höre ich, wie ein Mann zu seiner Frau sagt: Ich mag nicht mehr am Strand liegen. Gestern schon musste ich 5 Stunden mit dir am Strand liegen, ich mag nicht mehr. Was die Frau mir gesagt hat, hat er nicht so richtig verstanden, weil sie nicht so durchdringende Stimme hatte. Das nächste Stunde gesagt hat: Ich verstehe ja, dass du nicht gehen willst, dass du nicht laufen willst, also nicht rennen, sondern gehen oder spazieren willst. Aber ich mag nicht 5 Stunden am Strand liegen. Dann habe ich aufgeschaut und gesehen, ihr Sohn ist gerade am Baden gewesen, da haben sie das kurz miteinander ausgetragen. Total unterschiedliche Vorstellungen, die haben einen riesen Streit gehabt. Ich weiss nicht, wie die wieder sich oben runtergebracht haben, bis der Sohn gekommen ist. Und ich habe nur gedacht: Gott sei Dank. Gott sei Dank, verstehen wir uns, wie das mit dem Strand soll aussehen. Irgendetwas läuft schief und ich glaube, es läuft vor allem da schief, dass man manchmal vergessen, dass Ehe einfach etwas kostet. Ehe kostet uns etwas. Und das können wir nicht mal mit Geld aufwiegen, weil es geht viel tiefer als Geld. Wenn es nur Geld wäre, da können ja Männer manchmal noch gut damit umgehen. Aber es ist viel tiefer. Es geht darum, Leben zu teilen. Und die meisten Beziehungen starten darum so gut, weil alle Männer, wenn sie um eine Frau werben, total bereit sind, Leben zu teilen. Frauen auch. Oder die gehen dann auch mit dem Hockey-Match und Fußball-Match und Bergtouren. Und es ist nichts zu viel, alles ist toll. Und es ist immer lässig, was der andere macht. Und man will nur miteinander zusammen sein, koste es, was es wolle. Und irgendwann denke ich mir, aber eigentlich passt das gar nicht zu mir. Eigentlich ist das gar nicht so meins. Leben teilen heisst, wir schauen miteinander, was für unsere Gemeinschaft stimmt. Für uns miteinander stimmt. Weniger ein Abwägen und ein Seil ziehen, jetzt machen wir mal etwas für dich und jetzt machen wir mal etwas für dich, sondern miteinander einen neuen Weg zu gehen. Ich habe schon ein paar geraten, dass wenn sie von da wegziehen, also geheiratet sind und wegziehen, dass sie doch miteinander eine gemeinsame neue Gemeinde suchen, damit sie miteinander können neu anfangen. Ein gemeinsames Hobby, das es ein Ehepaar gegeben, die haben miteinander angefangen klettern, um einfach etwas Neues miteinander zu machen, wo man gemeinsam hat, wo man wirklich teilt miteinander. Warum ist das nicht so einfach? Sie fragen weiter wieder zum Textzug: Warum hat dann der Mose gesagt, man solle Scheideurkunde geben? Und die Frage, die sie dahinter eigentlich stellen, ist: Ja, wenn man nicht soll sich trennen, warum hat es dann eine Regelung für die Trennung gegeben? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn doch Gott das nicht hat wollen, warum hat dann der Mose eine Erlaubnis gegeben, wenn ihr euch trennt, dann macht ihr das so und so. Und jetzt kommt der Punkt. Warum eigentlich? Sehen das? Was denken Sie, was ist das Problem? Können wir mal schnell studieren und miteinander schwätzen, während der Zeit ich da alles parat mache? Schaut, das ist das Problem. Das Problem ist, dass unsere Herzen manchmal hart sind wie Steine. Und wenn harte Herzen aufeinanderprallen, dann tätscht es. Und ihr könnt so lange aneinander tätschen, oder? Das verändert nicht wirklich etwas, es macht nur eins. Und irgendwann verbrechen es vielleicht oder es geht in Ecken ab. Das passiert, wenn harte Herzen aufeinanderprallen. Und Jesus sagt, wegen eurem harten Herz, das ist das Problem. Und jetzt zeige ich euch, wie es anders könnte sein. Das ist das. Kennt ihr das? Bin ich in die Papeterie gegangen und gesagt, ich muss das haben. Genau, das heisst das, die Firma scheinbar. Also, wenn eure Herzen weich sind und sie prallen aufeinander, man kann das, je heftiger dass man es prallt, desto heftiger klebt es. Und sie verformen sich ein bisschen, seht ihr? Und es ist nicht so, dass nachher, wenn die sich verbunden haben miteinander, dass das nachher wehtut oder so, sondern es ist schön. Also ich sehe, ich bin künstlerisch minder begabt. He? Es sollte kein Hass sein. Es verbindet sich. Härte Herzen tun weh. Weiche Herzen verbinden sich miteinander. Da hat meine Enkel nachher Freude dran. Ob meine Tochter auch Freude hat, das werden wir dann sehen, wenn ich es mitgebe. Gemeinschaft kostet uns unsere Freiheit. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ob ihr aufsteht und einfach machen, was ihr wollt, oder ob ihr aufsteht und zuerst mal miteinander besprechen. Letztens hat meine Frau eine wahnsinnige Idee gehabt. Wir sind ganz gemütlich, wie nach Neujahr oder einen Tag frei. Wir sind ganz gemütlich da gesessen, haben das Mittag gegessen und dann sagt doch meine Frau, komm, wir laufen den Felseneck rauf. Das hast du gerade vergessen. Ich habe gedacht, wenn auf Felsen nicht gut laufen, dann, wenn es da Nebel hat und da oben Sonne. Aber einfach so. Oder da, zack. Aber ich weiss, es ist ein lang gehegter Wunsch von ihr. Sie tut nicht so gerne auf Fitnessgeräte sich abrackern. Und darum habe ich gedacht, na gut, dann machen wir es halt. Und sie haben mir nachher später gesagt, weißt du, ich habe es schon abgeschrieben gehabt. Wir sind dann auf Felsen nicht gut gelaufen, sind nachher auf Jütliberg übergelaufen und dann mit dem Bähnli retten und so. Und es ist einfach schön gewesen. Ja, es kostet uns unsere Freiheit zu entscheiden. Ich könnte mehr oder weniger den ganzen Tag einfach Gitarre spielen, wenn ich frei habe. Gitarre spielen, lesen, ein bisschen an der Sonne liegen, ein Glas Wein trinken und das Leben wäre für mich in Ordnung. Wenn ich Fitness mache, mache ich das durch Sport schauen an. Wenn ich Fitness mache, mache ich das nur, weil ich weiss, dass es gesund ist. Ich habe null Freude an Fitness. Ich mache das einfach, damit ich nicht so schnell alt und zackig werde, wie es sonst passiert. Aber manchmal ist es gut, einfach auch seine Freiheit aufzugeben und zu sagen, nein, ich entscheide jetzt nicht, was ich mache, sondern wir entscheiden miteinander. Und wenn dir das wichtig ist, dann wird mir das auch wichtig. Und meistens ist sie auch schön. Und meistens ist sie auch gut. Es kostet uns unsere Freiheit. Zuhören von Jesus, und zwar die, die am engsten um ihn herum gestanden sind, quasi seine tiefsten Freunde, die haben einen Schock gehabt, wenn er das gesagt hat. Und da spürt ihr mal, wie ernst das Jesus auf jeden Fall offensichtlich war. Sie haben einen Schock gehabt und sie haben gesagt, wenn das tatsächlich so ist, dann ist es schleuer, wenn man gar nicht heiratet, einmal für den Mann. Das sind ja Männer gewesen. Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es besser. Also, sie haben eigentlich damit wollen sagen, wenn uns das so viel kostet, dann lieber nicht heiraten. Wenn wir uns nicht trennen dürfen, wenn es uns nicht mehr gefällt, dann lieber nicht heiraten. Ein richtiger Schock. Sie haben das gespürt, was sie das kostet. Oder wenn man verliebt ist, so jung und rosa-rote Brille und so, dann spürt man nicht, was eine Beziehung kostet. Dann sieht man nur den Vorteil. Aber die haben das gesehen. Und sie haben gemerkt, Jesus ist das offensichtlich ernst. Er fordert, oder Beziehung als solches, nicht einmal Jesus fordert das, sondern Beziehung als solches fordert unsere Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Und zwar nicht verändern lassen vom Partner, oder? Das ist so die lustige Vorstellung, wo manchmal, ich treffe es vor allem bei Frauen an, aber vielleicht ist es ja nur so, dass sie das sagen und Männer denken es einfach. Ich kriege dann schon noch so an, dass es passt. Oder er ändert sich dann schon an. Meistens passiert das einfach nicht. Es geht nicht darum, dass der Partner uns verändert, sondern es geht darum, dass wir uns verändern lassen von einer höheren Instanz. Von jemandem, wo wir genau wissen, wie er zu uns steht. Zweiter Punkt, Vertrauen wagen. Und wenn ich das so schreibe und so lese, nicht mit dem Vertrauen wagen, dann beinhaltet das, dass wir auf die Nase fallen dabei, wenn wir Vertrauen wagen. Vertrauen wagen heisst auch, enttäuscht zu werden. Und wenn man enttäuscht worden ist, dann passiert es eben, dass man eine gewisse Härtigkeit bekommt. Und wenn man mehrmals enttäuscht wird, kann sein, dass das Herz ganz verhärtet, unempfindlich wird für alles, was mit Vertrauen und Liebe zu tun hat. Aber Vertrauen ist immer ein Wagnis. Es ist immer wie ein Fuß aufs Glatteis zu heben, auf den See zu heben, der gefroren ist, und nicht zu wissen, ob es wirklich dreht oder nicht. Und man weiss es erst, wenn man draufsteht, dass er dreht. Ehe braucht Bereitschaft, sich selber zu verschenken. Und da überlegen wir uns ja manchmal zu Weihnachten, oder, was man so wunderbar einander schenken kann, oder? Und je teurer, desto besser. Aber das grösste Geschenk, das wir einander machen können, als Menschen, ist uns selber zu verschenken. Und das ist nicht nur mit Ehe so, sondern in jeder Beziehung, in jeder Gemeinschaft, oder? Wenn man in eine Kirche nie kommt, wie da bei uns, und denkt, was komme ich über da? Dann wird man in der Regel enttäuscht. Wenn man reinkommt und denkt, ich habe von Gott empfangen und ich bin bereit zum Weitergehen, dann wird man gesegnet im Gehen. Jetzt gibt es ein grosses Problem. Was denken ihr, was löst das, oder nicht nur was denken ihr, was löst das bei euch aus, wenn ich euch sage, ihr müsst euer Leben ganz verschenken, wenn ihr wollt, Beziehung leben. Ihr müsst Vertrauen wagen. Was löst das aus? Genau, was ist bei der Verletzung das grösste Problem? Das Herz, ja. Abhängig. Wenn man die Freiheit aufgibt, kommt man in Abhängigkeit hier. Also eines der grossen Probleme ist, dass wir uns sehr wohl bewusst sind, dass wir nachher nicht mehr unabhängig sind. Und jetzt prallen Lebenskonzepte aufeinander. Unser grösstes oder eines der grössten Ideale heutzutage ist, ich mache, was ich will, zu jeder Zeit, wenn ich es will. Ich bin total unabhängig. Niemand muss mir etwas sagen. Ich kann selber denken, ich kann selber Entscheidungen treffen. Ja, in der Ehe ist man nicht mehr unabhängig. Man ist abhängig voneinander. Und das prallt auch da aufeinander. Ich würde sagen, Angst. Wenn du von Verletzungen redest, oder? Wir haben manchmal Angst, verletzt zu werden, bevor wir verletzt werden. Und viele Menschen gehen gar nicht näher auf andere ein. Und das hängt nicht mal, also ich rede jetzt nicht über Ehebeziehungen so, sondern über Beziehungen allgemein. Viele Menschen lassen sich nicht auf Beziehungen ein, weil sie Angst haben, verletzt zu werden. Und die harte Wahrheit ist einfach, wir werden verletzt in diesem Leben. Wir können nicht durchs Leben durch ohne Verletzung. Es ist, wenn wir die Idee hätten, wir könnten durchs Leben durchkommen, ohne jemals irgendwie einen Schnitt oder einen Riss am Finger zu haben. Das funktioniert nicht. Das Leben wird uns Schmerzen bereiten oder bereitet uns Schmerzen. Das gehört ein Stück weit dazu. Vielleicht noch als Letztes. Es ist doch auch ein bisschen die Angst, zu kurz zu kommen. Oder wenn ich euch auffordere, gebt, dann denkt ihr doch zuerst einmal, ja, und ich? Und wer gibt denn mir etwas? Es gibt ja den wahnsinnig coolen Spruch, oder? Wenn jeder für sich selber schaut, ist für jeden geschaut. Ja, da könnten wir alle in einer Glocke leben, oder? Und immer uns selber streicheln. Und euch selber lieb zureden, andere, du bist so ein Lieber, du bist so ein Guter. Aber ihr werdet merken, das ist gar nicht so toll. Es ist viel schöner, wenn es meine Frau mir sagt. Es ist viel schöner, wenn meine Enkel mich angumpen und festdrücken und sagen, Opa, so fest habe ich dich lieb. Als wenn ich einfach selber ein bisschen drücke, oder? Es ist einfach nicht das Gleiche. Wir haben die Angst, zu kurz zu kommen. Immer wenn es ums Gehen geht. Darum ist wichtig, dass wir verstehen, wie unsere tiefsten Bedürfnisse im Leben gestillt werden. Gott sagt an einer Stelle, Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gottes Liebe ist da und wir können sie jederzeit einfach anzapfen. Aber die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Wollen wir, dass Gott in unser Herz hineinkommt und etwas verändert? Oder möchten wir nur so ein bisschen wie in der Umgebung von Gott sein und so ein bisschen wie angehaucht werden, ein bisschen mitgenommen werden von dem Guten? Oder es gibt ja Menschen, die sagen, mir lange es mit guten Menschen oder mit interessanten Menschen unterwegs sind, dann ist mein Leben selber auch interessant, wenn ich mit interessanten Menschen unterwegs bin. Aber eigentlich soll dein Leben erfüllt werden. Es geht nicht nur darum, ein bisschen quasi wie der Abfall oder das, was übrig geht von Gottes Güte, quasi nachher mitzunehmen, sondern es geht darum, voll und ganz trainiert zu stehen unter die Regendusche von der Gnade und Liebe Gottes. Wollen wir das? Es gibt drei Punkte, und damit bin ich dann auch am Schluss. Es gibt drei Schritte, die es zu tun gibt. Der erste Schritt ist immer, das Alte muss weg. Und wir sind, Katharina und ich sind so ein bisschen leicht, nicht gerade Profis, aber wir haben uns recht drin geübt, oder, weil wir so viel gezügelt haben. Immer einfach mal wieder etwas fort. Mal wieder dort ein Sofa verschenken und dort den Kasten weg und wieder ein Bett weg. Und obwohl wir ja wahnsinnig viel Betten brauchen, oder, wenn alle fünf Göfli bei uns sind, dann müssen die ja nicht mehr schlafen. Jetzt haben wir einfach die Matratze, wo wir das Matratzenlager machen. Wir haben gemerkt, es ist befreiend, alles loszulassen. Das Alte muss raus. Das heisst, deine Vorbehalte gegenüber deinem Gegenüber müssen einfach mal ans Licht kommen. Man muss es mal wie aussprechen können. Auch die Ängste, die man hat, die Angst, sich ganz einzulassen, die Angst, enttäuscht zu werden, einfach mal aussprechen und sagen, ich möchte gerne, dass das Licht da reinkommt. Wir haben nach dem Gottesdienst da vorne zwei Leute, die für euch beten, die für sie beten, wenn ihr merkt, hey, da ist etwas, da komme ich wie nicht selber weiter. Ich weiss zwar, dass da innen etwas ist, das weg muss, aber ich kriege es wie nicht weg. Frühlingsputz, zweiter Schritt, einfach wirklich rausräumen. Wenn ihr mal so richtig etwas geräumt habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, wenn er, ich sage jetzt mal, ein Bett führen zieht, oder, kommt dort hinten plötzlich noch mehr Ware führen, wo man schon lange vergessen hat. Also nicht nur Dreck, oder, sondern einfach Ware, wo irgendwo dort hinten runtergefallen ist. Oder im Auto gibt es das manchmal auch. Wenn ich mit einem anderen Auto unterwegs bin und so irgendwo dazwischen runterlang, denke ich, oh, das hat es mal Chips gegeben. Da kommt plötzlich etwas führen, wenn man es sieht. Oder? Und das ist, das muss alles raus. Und dann einfach Jesus reinlassen. Einfach sagen, Gott, ich möchte, dass du mit deiner Liebe in mein Leben reinkommst. Ich habe nachher ein kurzes Gebet, das ihr gerne mitbeten dürft, wenn ihr das möchtet. Aber das sind die ganz einfachen Schritte. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das ist basic, das habe ich alles im Griff. Ja, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir es immer wieder brauchen. Immer wieder mal das Herz anschauen, was ist drinnen, was drinnen gehört und was muss weg und dann räumen. Wenn du das machst, dann wird deine Beziehung zu Gott heil. Und aus der geheilten Beziehung zu Gott wachst wie selbstverständlich auch eine geheilte Beziehung zum Nächsten. Wenn du möchtest, dass sich in deinem Umfeld etwas verändert, dann ist der Lieblingsweg Gottes der, dass er etwas bei dir verändert. Weil Gott verändert dort Menschen, wo sie sagen, ich möchte das. Und wenn sie im Umfeld nicht möchten und du möchtest, dann kann Gott in deinem Leben etwas verändern und dies verändert sie, verändert die ganze Situation. Das ist das, was das Kreuz uns lehrt und es ist so ein ganz einfacher Schritt durch Vergebung hin zur Versöhnung. Versöhnen meint dann, dass man sich wie abfindet, wie kann Ja sagen, auch zu einer Verletzung. Aber das kann man erst, wenn man vergeben hat. Und das sind wie zwei Seiten von einer Medaille. Vergeben heisst, ich lasse meine Anklage los gegen meinem Gegenüber. Versöhnen ist das, was nachher daraus wächst, der langsame Heilungsprozess. Manchmal geht das auch hühnerlang mit dem Versöhnen. Also, ich habe euch schon mal erzählt, dass ich einem Menschen 3 oder 4 Mal vergeben habe, das Gleiche. Ich habe immer gemeint, es sei gut, oder, als Christ, zack, jetzt vergebe ich. Und dann ist wieder ein Moment gekommen, wieder konfrontiert worden mit ähnlichen Situationen. Es hat mir so ins Gesicht zurückgeschlagen und gemerkt, in meinem Herz ist es noch lange nicht gut. Da bin ich nochmal an und gesagt, ich will das vergeben, weil das Alte soll meine Zukunft nicht prägen. Aus der Vergebung wächst Versöhnung. Vergebung ist ein Entschluss. Versöhnung ist ein Geschenk Gottes, ist eine Gnade. Vergebung ist wie, wenn du bei einer Wunde den Dreck rausnimmst. Versöhnen ist, wenn es langsam anfängt zu wachsen und dann heil wird. Ich habe ein Gebet für euch. Ich möchte euch bitten, aufzustehen dazu. Und ich lese euch das mal einfach vor. Da könnt ihr euch überlegen, ob das ein Gebet ist, das ihr euch im Herzen mitbeten wollt. Gott Vater, es tut mir leid, dass ich dich aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Und da kann es auch sein, dass es ein Teilbereich von deinem Leben ist. Bitte vergib mir, dass dadurch vieles in meinem Leben durcheinander gekommen ist. Jesus Christus, ich öffne dir mein Leben. Bitte komm du in mein Herz, heil du mich und meine Beziehungen durch deine Liebe. Ich bete. Gott Vater, es tut mir leid, dass ich dich aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Bitte vergib mir, dass dadurch vieles in meinem Leben durcheinander geraten ist. Jesus Christus, ich öffne dir mein Leben. Bitte komm du in mein Herz. Heile du mich und meine Beziehungen durch deine Liebe. Amen.